Schönen guten Morgen. Ich darf zuallererst ganz herzliche Grüße aus Kröffelbach weitergeben. Die Kröffelbacher grüßen ganz herzlich. Die haben ja heute euren Pastor ausgeliehen. Und damit ihr nicht ohne sein müsst, bin ich als Vertretung für Christoph heute Morgen hier. Jochen Grebe ist mein Name. Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet mit Ramona, bin jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren in Kröffelbach als Pastor angestellt, habe davor 6 Jahre in Osthessen in einer Gemeinde gearbeitet und davor von 2010 bis 2015 in Gießen an der FTH Theologie studiert. Und ich nehme euch heute mit hinein in eine andere Situation. Wir reisen jetzt mal hier aus Hessen einige Jahre in die Vergangenheit und auch einige Kilometer mehr nach Osten, so ein bisschen Südosten, und wir treffen 2 Leute, die in Bethlehem stehen. Josef und Maria stehen in Bethlehem vor einem Quartier, bitten um ein Zimmer, und der Wirt lehnt ab und sagt: Ich habe nichts mehr frei. Haus ist ausgebucht, Haus ist voll. Und Josef zeigt auf seine schwangere Frau und sagt: Sehen Sie denn nicht, meine Frau ist hochschwanger. Und der Wirt: Was kann ich denn dafür? Und Josef sagt: Ja, und was kann ich dafür? Um Josef soll es heute Morgen gehen. Jörn hat schon gesagt, so eine Person, die ein bisschen mehr im Hintergrund steht, an die denken wir vielleicht nicht zuallererst, wenn wir Advent und Weihnachten hören, steht ja so im Schatten von Maria, die Frau, die Mutter von Jesus. Auf den Bildern, wenn man so anschaut, ich habe nochmal geguckt, ob es irgendwo ein schönes Bild von Josef gibt, was ich euch mitbringen kann, habe leider keins gefunden. Er sieht da auch immer ziemlich alt aus, lächelt so milde, man hat so das Gefühl, er hat eigentlich in dieser Szene gar nichts zu tun. Er steht dann damit im Stall, aber das war es dann eigentlich auch schon. Aber wenn wir in die Bibel schauen und seine Geschichte anschauen, dann merken wir, die ist alles andere als mild und zum Lächeln. Alles andere als eine Romanze, hochspannend und sehr herausfordernd. Nicht so heimelig, wie wir uns vielleicht so Weihnachtsgeschichten vorstellen, so mit Glöckchengeklingel und Kaminfeueratmosphäre. Maria und Josef um Schnee, alles glänzt und glitzert. So war es gar nicht. Josefs Leben sieht ganz anders aus. Für ihn ist Weihnachten eher dramatisch, fast schon eine Tragödie. Und vielleicht kennst du solche Situationen ja aus deinem Leben auch. Solche Momente, wo du das Gefühl hast, plötzlich steht alles in Frage. Plötzlich sieht alles ganz anders aus. Dir zieht den Boden unter den Füßen weg. Fragezeichen, die noch da sind, wie bei Josef. Ich lese uns seine Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte: Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet: Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef sagt uns also etwas über Weihnachten. Er sagt etwas über Weihnachten voraus, vielleicht so wie dieser freundliche Herr. Die stehen ja schon eine ganze Weile in den Supermärkten rum und weisen darauf hin, dass Weihnachten ist. Jetzt ist Adventszeit und jetzt lassen wir uns mal von diesem Weihnachtsmann Josef etwas über Weihnachten erzählen. Sein Leben unter dem Titel Josef, wenn auf einmal alles in Frage steht. Und dabei legen wir auf 3 Schwerpunkte den Blick heute Morgen. Die Katastrophe, die alles auf den Kopf stellt, eine Lösung, die Gnade und Vertrauen zeigt und dann zum Schluss Jesus, den wahren Josef. Um die Geschichte genauer zu verstehen, die sich hier jetzt ereignet hat, von der wir gerade gehört haben, müssen wir nochmal einen Blick in die Tradition der damaligen Zeit werfen und überlegen, wie ging das eigentlich damals so ab. Uns begegnen hier im Text zwei junge Menschen, die gemeinsam durchs Leben gehen wollen, die miteinander den Bund fürs Leben schließen wollen. Ganz so weit ist es noch nicht. Sie haben sich bis jetzt nur verlobt. Josef, wahrscheinlich so Anfang 20, Maria, vielleicht so um die 15 Jahre alt. Josef wird ja auf Bildern, wenn man sich das so in der Kunst anschaut, immer als so ein älterer, gesetzterer Herr dargestellt, was wohl darin begründet ist, dass er in der weiteren Geschichte von Jesus gar nicht mehr auftaucht. Wenn wir in den Evangelien weiterlesen, dann ist es meistens Maria, die noch auftaucht, so wie bei der Hochzeit zu Kana, wo sie ihren Sohn so ein bisschen drängt, diese peinliche Situation aufzulösen, oder dann auch später bei der Kreuzigung. Da ist Josef nicht mit dabei, aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er so ein älterer Herr gewesen ist. Also jetzt nicht so der Sugar Daddy für Maria. Das ganze Prozedere der Ehe weckt ja einen anderen Eindruck, dass da wirklich Liebe im Spiel war. Tatsächlich so was Romantisches. Josef liebt seine Frau über alles. Gemeinsam wollen sie durchs Leben gehen. Alles ist dafür geklärt. Sie wollen, auch ihre Eltern haben zugestimmt. Deswegen sind sie jetzt ja miteinander vertraut, verlobt. Das ist noch was anderes, als das heute ist. Verlobung ist ja irgendwie schon so ein Schritt auf dem Weg zur Ehe, aber jetzt noch nichts rechtlich in irgendeiner Weise Bindendes. Das war damals ganz anders. Da wurde ein Vertrag geschlossen. Die beiden Partner gaben schon mal so ein mehr oder weniger Ja-Wort, dass sie heiraten wollten, lebten aber noch nicht miteinander, hatten auch noch keinen Sex miteinander. Aber dieser Vertrag schloss ein, dass es eine einjährige Prüfungsphase gibt. Weil in diesem einen Jahr konnte man nochmal testen, ob denn auch beide wirklich sinnvoll Ja gesagt haben. Sollte irgendwie etwas dazwischen gekommen sein, würde sich das im Laufe eines Jahres zeigen, und sollte zum Beispiel die Frau doch schon vorher mal mit einem anderen Mann was zu tun gehabt haben, würde sich das im Laufe eines Jahres auch zeigen, ob da noch was ist. Dann wäre diese Verlobung auch wieder aufzulösen gewesen. Dieser Vertrag hätte angefochten werden können. Und Maria und Josef sind jetzt in dieser Wartezeit, in diesem einem Jahr. Und in diesem Text tritt das ein, was der Text so ohne große Schilderung und Erklärung einfach so nebenher mal erläutert. Maria erwartet ein Kind. Wir lesen darüber hinweg, weil wir natürlich wahrscheinlich im Ohr schon die Berichte aus dem Lukas-Evangelium haben. Gabriel tritt auf, tada, Maria, du wirst einen Sohn bekommen und so weiter und so fort. Hier fehlen ja alle größeren Details, wie das genau passiert ist. Und diese Schwangerschaft, ein Wunder, entsprechend Maria ist durcheinander. Sie zieht sich zurück, auch das erfahren wir hier nicht, sondern nur durch das Lukas-Evangelium, besucht ihre Verwandte Elisabeth, der ja Ähnliches passiert ist wie ihr, nur in viel höherem Alter. Und es ist nicht klar, ob sie vorher schon mit Josef über das gesprochen hat, um was es jetzt geht, oder ob sie bisher noch gar nichts davon erzählt hat. Aber mit Elisabeth spricht sie das wohl durch. Elisabeth weiß Bescheid, sie merkt ja schon etwas davon, was hier passiert ist. Und nach 3 Monaten kommt Maria aus dem Süden zurück. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie wird es Josef da gegangen sein? Seine Frau oder fast Frau, die er über alles liebt, 3 Monate entfernt, Fernbeziehung, keine Handys, keine E-Mails, keine Ahnung, FaceTime, Zoom und so weiter. Sie haben sich nicht gesehen, wahrscheinlich auch keine Briefe geschrieben. Er freut sich, dass seine Frau wieder zurückkommt, dass er sich in die Arme schließen kann. Und was er feststellen muss, ist nach diesen 3 Monaten, die hat zugenommen. Sie ist schwanger. Wo kommt das her? Wahrscheinlich die schlimmste Kränkung, die Josef in seinem Leben bisher erlebt hat. Er hat das Vertrauen in diese Frau gesetzt, sie haben diesen Verlobungsvertrag geschlossen und jetzt das. Sie muss ihn hintergangen haben, wahrscheinlich mit so einem Verwandten im Süden. Die Zukunft, die sie sich rosig ausgemalt haben, zerplatzt wie eine Seifenblase. Wie soll das jetzt eigentlich alles weitergehen? Das liegt in einem Scherbenhaufen vor ihm. Eine Katastrophe, die alles auf den Kopf stellt. Und schon bei dem Versuch, sich in die Lage von Josef hineinzuversetzen, spüren wir vielleicht so ein bisschen davon, wie es ihm gegangen ist, wie die Situation für ihn war, wie dramatisch und erschütternd. Alles steht für Josef auf dem Spiel. Der Skandal in der Luft, Maria ist schwanger. Und Nazareth ist keine Großstadt, das heißt, das wird rumgegangen sein. Das haben noch mehr mitbekommen. So ein Nest, wo die Spatzen von allen Dächern lauthals pfeifen, wo der Dorffunk beim Bäcker und beim Metzger perfekt funktioniert und alle werden sich das Maul über Maria zerrissen haben. Hast du schon gehört? Maria, hast du es gesehen? Die Maria und der feine Herr Josef, also. Und die Möglichkeiten sind ja schnell erörtert, was da passiert sein kann. Entweder die beiden konnten nicht warten, wie sich das gehört, oder Maria hatte einen anderen. Ganz egal, Geschwätz ist vorprogrammiert, die Katastrophe im Raum. Und Maria hätte ja einfach sagen können, das Kind ist vom Heiligen Geist. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so die schlüssigste aller Begründungen. Und Josef, was soll er dazu sagen? Kann auch nicht viel dazu sagen. Er weiß ja nicht, was passiert ist. Sein Leben steht auf dem Spiel, weil er ja auch im Verdacht ist, sich nicht beherrschen zu können, nicht zurückzuhalten. Er, der Zimmermann, wer wird bei ihm jetzt noch irgendwas bestellen? Sein Gewerbe wahrscheinlich schon auf dem Weg im Ruin, der große Schock. Was denken die Leute jetzt über ihn? Wie wird er reagieren? Und hier lohnt es sich mal, für einen Augenblick zurückzutreten und nachzudenken, wie würden wir, wie würde ich, wie würdest du in so einer Situation reagieren? Was wären deine Gedanken in solchen Schockmomenten, wo das Leben auf den Kopf gestellt ist, wo plötzlich alles in Frage steht, wo eine Kränkung auf dich wartet? Intuitiv sofort so ein schnelles Urteil fällen, nach vorne preschen, offensiv mit der Situation umgehen, drauf losschlagen, um dich beißen oder eher abwartend, abwägend, überlegend, irgendwie versuchen, Flucht aus der Situation. Josef wählt eher den zweiten Weg. Er überlegt und er kommt zu einer Lösung, wie er mit dem Ganzen umgehen soll. Und damit sind wir beim zweiten Schwerpunkt über Josef, eine Lösung, die Gnade und Vertrauen zeigt. Wenn wir hier im Matthäusevangelium lesen, wie Matthäus Josef beschreibt, dann heißt es ja, ein Mann mit aufrechter Gesinnung oder in anderer Übersetzung ein gerechter Mann. Das heißt, Josef ist ein Mann, der auf Gott ausgerichtet ist, der mit Gott lebt, gottzentriert lebt. In seiner innersten Überzeugung spielt das Fragen nach Gottes Willen eine große Rolle. Er lebt aus der Beziehung mit Gott. Es geht um Gott. Nicht um Josef. Ja, Josef war auch kein perfekter Mensch, aber ein Mensch, der auf Gott zentriert ist und nicht auf sich selbst. Und es heißt natürlich auch, dass Josef die Gottesordnung, seine Gesetze verinnerlicht hatte. Er wusste um die Konsequenzen, die das Ganze jetzt haben würde, was zwischen ihm und Maria ist, Marias Schwangerschaft. Bis jetzt hatten sie sich ja an Gottes Ordnung gehalten, an die Regeln, wie was mit dem Zusammenleben funktionieren soll. Und jetzt sucht Josef nach einer Lösung, wie er in all diesem jetzt irgendwie das Ganze noch handeln kann. Eine Lösung, die sich aus Liebe zu Gott, seinem Wort und seinen Ordnungen speist, aber auf der anderen Seite auch die Liebe zu Maria nicht außen vor lässt. Und hier stellt sich für uns auch nochmal die Frage, was ist für uns die wichtigste Triebfeder in solchen Momenten? Vielleicht hast du noch vor Augen, an was du eben gedacht hast, so diese Schockmomente, diese Krisenzeiten, diese Grenzsituationen. Was hast du im Blick in solchen Momenten? Geht es nur darum, wie komme ich möglichst gut aus der Geschichte heraus? Wie wird mein Bild gewahrt? Oder geht es mir um Gott, um seinen Willen, was er für mich in dieser Situation will? Letztendlich kann man es einfach zusammenfassen. Es geht eigentlich um diese Frage Selbstzentriertheit oder Gottzentriertheit. Josef schafft zunächst einmal Abstand zu Maria. Er überlegt, er kommt zu dem Schluss, Matthäus berichtet, er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Es wirkt ja so, als wollte sich Josef aus der Verantwortung stehlen, daraus ziehen. Doch beim genaueren Hinschauen merkt man, dass da noch was anderes dahinter steckt. Eben nicht nur sein Bild. Josef hat abgewogen, er weiß, wenn er das an die große Glocke hängt, was sich ja eh eigentlich kaum zu verhindern oder verhindern lässt, er liefert aber Maria, wenn er sie jetzt öffentlich an den Pranger stellt, liefert er sie ans Messer, dem ganzen Spott und Häme Mob aus. Im Alten Testament stand auf Ehebruch die Todesstrafe. Jetzt durften die Israeliten ja in der Zeit unter den Römern eigentlich selbst keine Todesstrafen mehr ausführen, vollstrecken. Aber wer weiß, wenn da so ein ganzer aufgebrachter Mob sich auf Maria stürzt, wie schnell ist es dann doch passiert, dass da ein Leben weg ist. Der Ausgang wäre auf jeden Fall mehr als ungewiss. Josef hätte diese Situation jetzt ja auch nutzen können, um sich als Sankt Josef zu präsentieren und Maria irgendwie in den Dreck zu werfen, sich selbst reinzuwaschen, denn es ist ja eigentlich ganz logisch. Er ist dann der Saubermann, Maria die Buhfrau, er hätte die saubere Weste, aber wir merken, das ist nicht das, was er vor Augen hat, denn er liebt Maria immer noch, trotzdem, dass er noch nicht richtig weiß, wo kommt eigentlich dieses Kind her. Deswegen sagt er, ich werde die Verlobung lösen, aber heimlich. Im engsten Kreis der Familie wird Maria aus dem Vertrag entlassen, kann dann den anderen heiraten, der wohl für dieses Kind verantwortlich ist. Und während Josef noch überlegt, meldet sich Gott bei ihm. Wie schon bei Maria per Engel. Und der Engel sagt zu Josef, zögere nicht, fürchte dich nicht. Und diese Anrede ist für Josef schon so eine Art Gamechanger in der Situation. Sie ist wichtig, denn an Josef könnte ja was hängen bleiben. Ganz egal, wie er sich jetzt verhält, ganz egal, was er mit Maria macht. Aber der Engel sagt ihm, hab keine Angst. Bei allem, was jetzt passiert, hab keine Angst. Der Engel macht Josef deutlich, Gott hat seine Hand im Spiel. Das Kind ist vom Heiligen Geist. Und Josef bekommt eine Rolle im Gottesplan und er übernimmt auch diese Rolle in Gottesplan. Ist bereit, den Weg zu gehen. Er wird der Vater und ganz am Ende des Textes lesen wir ja davon, er gibt dem Kind den Namen, adoptiert es sozusagen auch als seinen Sohn. Er steht treu zu Gott mit allen Konsequenzen. Er nimmt Maria zu sich und zeigt damit, dass er auf Gott vertraut, obwohl der Weg so verworren scheint und obwohl damit nach außen eigentlich klar ist, okay, die beiden konnten nicht warten. Er zeigt ein gottzentriertes Leben und fürchtet sich nicht vor dem Geschwätz der Leute. Er ist nicht abhängig von den Menschen, dass sie ihn achten, dass sie ihm zuhören. Sein größtes Ziel ist die Beziehung zu Gott. Und es ist auffällig, dass Josef hier in diesem Text, aber auch in der ganzen Weihnachtsgeschichte ja eigentlich nichts sagt. Von ihm wird kein Wort überliefert. Vielleicht sagen die Frauen jetzt, typisch Mann, er spricht halt nicht. Aber es ist das Gegenteil. Er ist nicht da, er ist nicht da, sondern er ist da und nimmt seinen Platz in der Geschichte ein. Er ist bereit zum Hören. Und er muss keine große Karriere haben. Er ist nicht der, der im Mittelpunkt von allem steht. Er ist sogar bereit, noch mehr zu tun. Es wird extra betont, dass Maria und Josef bis zur Geburt nicht miteinander schlafen, obwohl das ja jetzt, wo sie dann offiziell auch verheiratet sind, auch offiziell erlaubt wäre. Und das ist nicht leicht, zwei Menschen, die sich lieben. Aber Josef verzichtet darauf. Es geht ihm nicht um sich. Er muss nicht seine Wünsche durchdrücken, nicht seine Leidenschaften. Er lebt für Gott. Und auch hier zeigt sich seine Gottesfurcht. Und das ist mehr als einfach nur mal so ein paar Forderungen einhalten. Gottesfurcht heißt, es geht um die Beziehung zu Gott. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Sie zu leben, sie zu pflegen, alles für Gott einzusetzen. Nicht nur Mindeststandards einhalten. Beziehung zu Gott heißt, sich nicht auf Menschen zu verlassen, sich nicht von Menschen abhängig zu machen, sondern von ihm alles zu erwarten. Und das ist nicht leicht. Und da arbeiten wir an jedem Tag dran, weil wir doch uns auch freuen, von Menschen anerkannt, gesehen zu werden, Menschen zu gefallen. Und deswegen stellt sich die Frage, wenn das so ein Vorbild ist, was Josef uns hier gibt, wenn es darum geht, gottzentriert zu leben, wir aber wissen, dass das so schwierig ist, woher bekommen wir denn die Kraft zu einem solchen Leben? Wie funktioniert das denn? Und die Antwort zeigt uns noch der dritte Gedanke zum Schluss: Jesus, der wahre Josef. Josef ist ein guter Mann, ein Gerechter, so heißt es. Vielleicht würden wir heute sagen, Josef, das ist ein Ehrenmann. Aber so sehr du dein Leben an Josef ausrichtest und so sehr du dich auch an Josef orientierst und sagst, ich will auch so sein wie Josef, ein bisschen Josef soll aus meinem Leben herauskommen, Josef wird dein Leben nicht verändern. Josef ändert nicht deine Situation, in der du gerade stehst. Du kannst es dir vornehmen, aber du wirst deswegen auch nicht zum Josef oder zur Josephine werden. Josef ist ein schönes Beispiel, ein Vorbild, aber vor allen Dingen vielmehr noch ein Hinweiser, ein Wegweiser auf das eigentlich Wichtige. So ein Weihnachtsmann, der uns zeigt, dass Weihnachten wieder vor der Tür steht. Er deutet auf den zentralen Punkt in der Weihnachtsgeschichte hin, nämlich auf das Leben von Jesus selbst. Jesus war noch viel mehr als Josef bereit, seinen guten Ruf aufzugeben. Er verlässt die himmlische Herrlichkeit, das Perfekte, wo er war, und kommt in diese kaputte, zerbrochene Welt mit allen Schwierigkeiten hinein. Auf der Erde ausgelacht, im Himmel als Gottes Sohn, als Gott verehrt. Und hier lässt er sich anspucken, schlagen, ausgrenzen, runtermachen. Am Ende sogar wie ein Verbrecher ans Kreuz genagelt. Und das alles aus Liebe zu seinem Vater im Himmel, zu Gott, um ihn zu ehren. Dein Wille soll geschehen. Gott ins Zentrum zu rücken. Jesus zeigt uns nicht nur, dass Gott mit uns ist. Jesus rettet und er ist das deutliche Signal. Er ist der Gott mit uns in jeder Situation, dass wir es selbst erleben können. Gott lässt uns nicht alleine. Wir werden in der Weihnachtsgeschichte mit hineingenommen in die größte Rettungsmission aller Zeiten, die Rettungsmission Gottes. Wir sehen, wie sehr Gott uns liebt, dass er sein Wertvollstes für uns gibt. Offensichtlich brauchen wir mehr als Josef für unser Leben. Jesus, den Sohn Gottes, damit in unserem Leben etwas anders werden kann. Die innere Stärke von Josef kam ja nicht aus sich heraus, sondern aus dieser Beziehung mit Gott, die er lebt, die er pflegt und immer wieder erneuert. Und du und ich, wir können diese Beziehung auch haben, durch Jesus, der die Voraussetzungen dafür schafft, weil er für uns stirbt, weil er das Leben lebt, was wir nie hätten schaffen können. Er bezahlt für uns. Es ist die Rede von Rettung und Befreiung und da ist es auf der einen Seite eine ernste Angelegenheit, aber wir können das ja bei ihm bekommen. Er gibt uns dieses Geschenk, wir müssen es nur auspacken. Das, was wir von uns heraus uns nicht erarbeiten können, wo wir niemals hinkommen können, bei allem, wo wir uns noch anstrengen und alles tun, Jesus schafft den Weg, er schafft die Voraussetzung, dass wir in Gottes Familie zurückkommen können. Was Jesus macht, gilt denen, die sich bewusst sind, bei mir stimmt was nicht. Ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung, ich schaff's alleine nicht. Aber es gilt auch denen, die noch darüber nachdenken und es vielleicht noch gar nicht so genau sagen können. Aber es muss irgendwann dieser Punkt kommen, wo ich erkenne, wo du erkennst, ich kann vor einem perfekten Gott mit meinem Leben, so perfekt, wie es vielleicht aussieht, wenn ich mein frommes Mäntelchen angezogen habe, ich kann damit vor Gott nicht bestehen, es reicht nicht. Selbst wenn du dich noch für so perfekt hältst und über jeden Zweifel erhaben bist, wenn du die Schuld nur bei anderen suchst, auch dann bist du nicht perfekt. Und das ist schmerzlich einzugestehen, weil wir ja gerne eigentlich alle perfekt wären und das auch vor uns hertragen. Vielleicht können das Menschen, die ein wildes Leben führen oder geführt haben, besser oder schneller nachvollziehen. Ich habe mit diesem eingestehen, in meinem Leben relativ lange Probleme gehabt. In einer christlichen Familie, im christlichen Umfeld aufgewachsen, so diese ganze fromme Karriere, Kindergottesdienst, Jungschartinkreis, alles durchlaufen, irgendwie immer mit dabei gewesen. Und dann denkt man ja eigentlich, es stimmt doch alles. Es ist doch alles in Ordnung. Aber ich erinnere mich an einen Abend, als bei einer Zeltevangelisation in meinem Heimatdorf der Prediger die Frage stellte: Wenn du heute Abend stirbst, wo bist du morgen? Und diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich gemerkt habe, diese fromme Karriere, überall dabei zu sein, alle denken, was für ein Braver, das reicht nicht. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht, wo ich morgen bin. Ich werde vor einem perfekten Gott nicht bestehen. Ich brauche die Hilfe. Und es gibt jemand, der dafür gesorgt hat, dass ich vor Gott bestehen kann, und das ist Jesus. Wer Gott durch Jesus begegnet, der kann diese Beziehung haben. Da entsteht etwas Neues. Er erneuert das Leben. Er erneuert die Gemeinschaft untereinander. Ich muss nur offen dafür sein, bereit sein, dass meine Gedankenkonstrukte, meine Welt von ihm in Frage gestellt wird. Dass er mein Bild neu sortieren kann. Dass er Dinge neu zurechtrückt. Mein und dein Bild von dieser Welt, das ist nie vollständig. Wir werden es nie voll begreifen, was hier passiert. Wir werden vor vielen offenen Fragen stehen bleiben. Aber wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn du Jesus neu begegnest, vielleicht auch dieses Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit ganz neu, dann kannst du sicher sein, ich habe Gott auf meiner Seite. Gott ist mit mir. Ganz egal, was passiert, egal, ob dein Leben perfekt läuft, egal, ob alles auf dem Kopf steht, ob deine Überzeugungen hinterfragt sind, ob du nicht genau weißt, was passiert, wenn du nur noch Fragezeichen siehst. Aber Gott ist auf deiner Seite. Egal, was die Leute um dich herum denken, dein Vater im Himmel liebt dich. Und darauf weist uns Josef mit seinem Leben hin. Wenn alles in Frage steht, Gott ist da. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir diese Perspektive für unser Leben haben können und dass wir sie auch sehen können in dieser Geschichte von Josef, in diesem Leben dieses Mannes, der plötzlich vor so großen Krisen stand, diese Katastrophe, die alles auf den Kopf gestellt hat, der in deiner Geschichte eine zentrale Rolle eingenommen hat, aber gar nicht verstanden hat, wie es zu dieser Rolle überhaupt gekommen ist. Und trotzdem gebrauchst du Menschen wie Josef in deinem Plan. Du rüstest sie aus, dass sie verstehen können, warum deine Wege sind, wie sie sind. Danke, dass wir solche Vorbilder wie Josef haben, aber lieber Vater, viel mehr danke dafür, dass wir nicht nur Vorbilder haben, sondern dass wir einen haben, der uns wirklich verändern kann, der unser Leben auf eine neue Perspektive bringt. Dass du uns so sehr liebst, dass du Jesus in diese Welt geschickt hast und es damit überdeutlich gemacht hast, wie sehr du uns liebst, dass du uns nicht vergessen hast in dieser Welt. Bei allen offenen Fragen, die im Leben da sind, bei allen Krisen, die wir sehen, in all dem Dunkeln und wo wir manchmal das Gefühl haben, du bist gar nicht da, da zeigst du uns durch Jesus, doch du bist da. Du hast uns nicht alleine gelassen. Du schaffst einen Weg zur Rettung, zur Befreiung. Und auch wenn wir enttäuscht sind von Menschen, auf die wir gebaut haben, denen wir vertraut haben und deren Vertrauen zerstört ist, dann können wir dir immer noch vertrauen. Du verlässt uns nicht. Lass uns daraus ganz neuen Mut fassen für unser Leben, Hoffnung für unser Leben und stärke und rüste uns dafür aus, dass wir, die wir diese Hoffnung haben, auch Hoffnungsträger in dieser Welt sein können, wo viele Menschen vor so vielen Fragezeichen stehen. Dass wir gerade auch diese Zeit jetzt vor Weihnachten nutzen können, um ganz neu für dich einzuladen, von dem Frieden zu sprechen, den du bringst, von der Hoffnung, von der neuen Perspektive und dass wir dein Licht in die Dunkelheit in dieser Welt hineinbringen können. Hab Dank dafür, dass du mit uns unterwegs bist, dass wir nicht perfekt sein müssen, bevor du uns gebrauchst, aber dass deine Liebe für uns da ist. Amen.